Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich uns allen. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde, die wir heute haben wollen. Zwei Kapitel, die wir gleich miteinander durchnehmen wollen. 2. Samuel Kapitel 5 und 6. Aber zuvor möchte ich noch mit uns beten und wenn es möglich ist, können wir uns dazu erheben. Lieber Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank für all das Gute, was du uns schenkst, auch für die Möglichkeit, jetzt heute hier zu sein, dein Wort zu hören, dein Wort zu überdenken und ja, für uns die nötigen Schlüsse zu ziehen, die nötigen Folgen, die wir daraus entnehmen können, Herr. Wir bitten dich einfach, dass du uns dein Wort öffnest, dass du unser Herz auch öffnest, sodass das, was gesagt wird, das, was du zwischen den Zeilen redest, auch in unser Herz einfallen kann und Frucht bringen. Wir laden dich ein in unsere Mitte. Amen. Ja, freue mich, dass ihr alle da seid, auch die an den Übertragungsgeräten, dass sie alle dabei sind. Jetzt können wir gleich starten. Wir haben auch nicht sehr viel Zeit heute. 2 Kapitel ist eine ganze Menge. Von daher wollen wir gleich loslegen. Es geht ja um König David. Er ist ja schon König in Hebron für 7,5 Jahre. Und jetzt heute geht es dann in der Geschichte in Kapitel 5 und 6, dass er König wird über alle 12 Stämme. Nun, David hatte eine wechselvolle Geschichte. Das ist wahrscheinlich in unserem Leben genau so. Und das ist ja das, was wir immer wieder von David lernen können, dass er die gleichen Situationen erlebt, wie wir sie vielleicht auch erleben. Auf der einen Seite war er ein Superstar, könnte man sagen, ne? Also ein richtiger Held, hat man damals gesagt. Und kurz danach, also nachdem er gegen den Goliath gekämpft und gewonnen hat, kurz danach war er dann ein Gejagter. Auf der einen Seite war er Schwiegersohn des Königs Saul, ja, und war schon sehr, sehr hoch angesiedelt. Auf der anderen Seite, kurz danach, war er für vogelfrei erklärt. Da konnte einem jeder ihm etwas antun. Auf der einen Seite hatte er einen besten Freund und das war der Thronfolger sogar, also der vermutete Thronfolger, Jonathan. Und dann, als auf einmal diese fürchterliche Schlacht gegen die Philister läuft, da stirbt Jonathan, sein Freund, kommt um und auch die anderen von dem Hause Saul, alle sind sie gestorben. Zunächst war er nur König über einen Stamm und heute, wie gesagt, er musste lange warten darauf, aber heute werden wir es dann sehen, dass er König über ganz Israel wird. Und ein Stück weit hat das auch mit unserem Leben zu tun, Parallelen zu uns. Auch wir haben eine wechselhafte Lebenszeit. Also jeder erlebt verschiedene Dinge. Ne? Also die jungen Leute haben ihre Probleme oder ihre Herausforderungen. Ältere Leute oder fortgeschrittene Leute im Glauben und auch im Alter haben ihre Probleme wiederum. Auf der einen, so wie bei David auch, eine sehr wechselvolle Vergangenheit und Zukunft ist auch sehr in Frage gestellt. Oft verrennen wir uns, genauso wie David sich damals verrannt hat und treffen Entscheidungen, die eigentlich gar nicht gut sind für uns. Und David hat das immer dann gemerkt, wenn er auf eigene Faust handelte, dann war es immer eine Pleite, die er dann erlebt hat. Aber auch so wie David, und das ist ganz wichtig, auch so wie David erwarten wir eine Krone. Wir sind im Glauben und noch nicht im Schauen. Und er war auch im Glauben, dass er eines Tages König von Israel, von ganz Israel sein wird. Aber er sollte eine Krone bekommen, aber er hatte sie noch nicht. Und so heißt es in Hebräer 6, Vers 11 und 12. Wir wünschen aber, sagt Paulus, wahrscheinlich Paulus in Hebräer, der Hebräerschreiber jedenfalls, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Also auch für uns liegt eine Krone bereit. Das Thema heute, als ich das so durchgelesen habe, die 2 Kapitel, da ist mir aufgefallen, David ist überreich beschenkt. Und das Thema heute habe ich so formuliert, der Segen des Herrn allein macht reich. Wenn ihr diesen überfließenden Krug seht, es kommt immer wieder Segen nach, Segen von oben und dieser Krug überfließt. Und ja, wir wissen ja auch aus einem Sprichwort, an Gottes Segen ist alles gelegen. In Sprüche 10, Vers 22, da heißt es auch, das gebe ich gerne Brautpaaren mit, wenn ich eine Bibel ihnen überreiche oder dergleichen. Sie stehen ja am Anfang eines gemeinsamen Lebensweges und da sage ich oft zu ihnen, Leute, es kommt auf das Wesentliche an. Und in Sprüche 10, Vers 22 heißt es, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Natürlich nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen können, aber der Segen des Herrn ist das, worauf es ankommt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Einige Punkte, die ich mit euch durchschauen möchte. Der Segen des Herrn macht reich. Zunächst einmal, David wird König über ganz Israel. Das sind die ersten Verse. Dann David erobert die Stadt David, Jerusalem. Davids Königtum wird anerkannt von König Hiram aus Tyrus. Davids Familie wird größer, aber Achtung, das ist nicht nur etwas Gutes an der Stelle, sondern David ist wirklich nicht der beste Familienvater gewesen in verschiedenen Hinsichten. Davids Siege über die Philister, die kommen heute auch nochmal vor in einem Abschnitt. Und im letzten Kapitel, in Kapitel 6, heißt es, David holt die Bundeslade zurück. Und darauf wollen wir heute eingehen. Also im Schnellverfahren versuchen, da durchzukommen. Erster Punkt, David wird König über ganz Israel. Ab Vers 1 bis Vers 5. Und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und von deinem Fleisch. Schon früher, als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. Und er regierte 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda und zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Nun, wir hatten ja letztes Mal kurz einmal im Durchlauf gesehen, dass Ischboschet, der Sohn von König Saul, der noch übrig geblieben war, der die anderen 11 Stämme hatte, über sie König war, der wurde bösartig hinterrücks ermordet auf seinem Lager, als er mittags dann schlief. Es war eine grausame Tat, die da geschehen ist. Aber sie war trotzdem, trotz allem, eine Erfüllung einer Prophetie, und zwar, dass David den Thron Sauls haben sollte. Das hatte Samuel ihm früher schon gesagt, dass er später König von ganz Israel sein wird. Die Art und Weise, wie es geschehen ist, ist absolut unterirdisch. Aber es war eine Erfüllung trotzdem eine Erfüllung der Prophetie, die kommen sollte. Denn wäre ein regulärer Thronfolger vorhanden gewesen, wie es hier war vorher, Ischboschet, dann hätte sich das vielleicht nicht erfüllt mit der Königswürde über 12 Stämme. Nun, auch früher hatte David schon allen Israeliten geholfen und hat für sie gekämpft, zum Beispiel gegen Goliath. Aber auch viele andere Kämpfe hatte er ja bestritten und hatte sie meistens auch alle gewonnen, mit hohem Abstand gewonnen. Das wussten noch alle. Und sie sagten, du bist doch Fleisch von unserem Fleisch und Gebein von unserem Gebein. Du gehörst doch sozusagen zu uns. Und da war die Auswahl nicht so schwer, wer da König werden sollte. Auf uns angewandt, David musste ja lange warten, bis er König geworden ist, bis er König von 12 Stämmen geworden ist. Auf uns angewandt, das Gute zahlt sich aus. Das Gute zahlt sich immer aus. Was du Gutes tust, das hat eine Bedeutung. Und das zahlt sich aus. Ob das jetzt hier und gleich geschieht, das ist eine ganz andere Frage. Wann das Gute sich auszahlt. Aber so wie bei David auch, warten und erwarten das, was Gott zusagt, das zahlt sich aus. Manchmal ist es schwer zu glauben für uns vielleicht. Was hat man davon, sagt man sich dann. Was hat man davon, dass man Christ ist? Was hat man davon, dass man in der Kirche, in der Gemeinde mitarbeitet? dass man sich hier aufopfert, ob das jetzt nun im geistlichen Dienst ist oder im praktischen Dienst. Was hat man denn davon? Andere gehen ihrer Freizeitbeschäftigung nach oder tun etwas anderes. Was hat man denn davon? Oh, ich glaube, man hat eine ganze Menge davon. Ich glaube, man hat da eine ganze Menge davon. Man zahlt Steuern. Was hat man denn davon? Andere versuchen, das zu umgehen und ja, weniger Steuern zu zahlen. Aber die Wahrheit und das Gute zahlt sich immer aus. Der Lohn der Wahrheit zahlt sich immer aus. Also auf der einen Seite haben wir einen Gott, das müssen wir ganz klar sehen, dass der nicht sofort etwas zur Auszahlung bringt. Aber auf der anderen Seite, er bestraft auch nicht sofort. Man sagt ja, dass Gott sozusagen nur darauf wartet, dass wir einen Fehltritt machen und dass er uns dann bestrafen kann. Das stimmt so nicht. Gott hat einen langen Atem und Gott hat ein gutes Gedächtnis. Ihm entgeht nichts und manchmal nach Jahrhunderten hat er ein Volk abgestraft, das früher vor einigen Jahrhunderten seinem Volk Israel etwas angetan hatte. Gott hat nichts vergessen. Und das möchte ich auch mal festhalten hier. David musste warten, ja, er musste warten. Er musste lange warten, vermutlich 20 Jahre. Er wurde ungefähr mit 16, 17 Jahren von Samuel als König schon gesalbt. Aber bis er König von allen Stämmen wurde, war er vermutlich 37. Ja, ziemlich genau, kann man ja nachrechnen. Und das ist sehr wichtig. Ein Merksatz von Wisby, der einmal gesagt hat, Gott nimmt sich Zeit, seine Führer vorzubereiten. Das geschieht nicht über Nacht. Gott nimmt sich Zeit, seine Führer oder seine Leiter vorzubereiten. Das dauert ein bisschen. Man muss lange warten, aber letzten Endes kommt Gott zu seinem Ziel. David schließt einen Bund, so heißt es hier, vor dem Herrn. Also, das war nicht Vitamin B, Beziehung, ja, also ich habe mich gut gefühlt, jetzt kann ich irgendwie König werden. Das war bei ihm nicht der Fall. Also kein Vitamin B, kein Gekungel und keine Rochade, wie wir es vor einigen Jahren ja erlebt haben zwischen Medvedev und Putin. Da ist der eine weggetreten und der andere wurde Präsident und dann nachher wieder umgekehrt. Und dann, ja, so hätten sie weiter rochieren können. Also beim Schach sagt man dazu eine perfekte Rochade. Aber das war hier nicht der Fall. Kein Gekungel, keine Rochade und kein Vitamin B. In aller Öffentlichkeit vor Gott musste das geschehen. Und auch bei uns ist das so, auch unsere Ältesten, die eingesetzt werden oder wurden, werden so eingesetzt. In aller Öffentlichkeit vor der Gemeinde. Und zwar von dem König musste hier erwartet werden und das war ganz wichtig und deshalb geschieht das hier auch vor Gott, musste erwartet werden, dass er die Oberhoheit von Jahwe akzeptiert. Nun, König war er hier auf dieser Erde, aber der eigentliche König war Gott, war Jahwe, der über ihm stand. Und das stand im Gesetz des Mose so verankert in den sogenannten Königsgesetzen, in 5. Buch Mose, Kapitel 17 zum Beispiel. Da heißt es, und wenn er nun sitzen wird, er, also der König, auf dem Thron seines Königsreichs, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den Leviten und Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Das soll bei ihm sein und er soll darin lesen sein Leben lang, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Das erhalte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Das war wohl der Grund, dass er einen Bund mit den Ältesten des Volkes schloss vor dem Herrn. Das war wohl der Grund, dass er an der Stelle akzeptiert hat, dass Gott über ihm steht und dass er eine Abschrift des Gesetzes bei sich tragen würde und das auch einhalten würde, das Gesetz. Das war ihm sehr wichtig. Was vorgeschrieben war, das musste eingehalten werden, befolgt werden. Soweit, so gut. Als Zweites sehen wir, David erobert die Stadt Davids, Kapitel 5, 6 bis 10. Da heißt es, und der König zog mit seinen Männern von Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, gemeint ist Jerusalem, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. David aber eroberte die Burg Zion, das ist die Stadt Davids. Da sprach David an diesem Tage: Wer die Jebusiter schlägt und durch den Schacht hinaufsteigt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die David verhasst sind, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Daher spricht man: Lass keinen Blinden und Lahmen ins Haus. So wohnte David auf der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsumher vom Millo an nach innen zu. Und Davids Macht nahm immer mehr zu und der Herr, der Gott Zebaoth, war mit ihm. Nun, zwei Hauptstädte hatten sie schon. Auf der einen Seite die Hauptstadt, wo David regierte, aus Hebron. Auf der anderen Seite die Hauptstadt Mahanaim. Das ist in 2. Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 8 zu lesen, wo Ischboschet, sein Gegenspieler sozusagen, dort regiert hat. Und David wählt jetzt aber noch eine dritte Stadt. Also zwei Hauptstädte hätte er schon nehmen können, also eine für eine sich entscheiden. Aber er wählt nicht die eine, nicht die andere, sondern er wählt eine andere, eine dritte. Und das Problem dabei war nur, dass diese Stadt noch gar nicht Israel gehörte. Die war noch von den Jebusitern besetzt. Nun, politisch war es natürlich gut, dass David nicht die eine Stadt genommen hat, nicht Hebron und nicht Mahanaim genommen hat, weil er ja einen wollte, weil er die geteilte Nation ja versöhnen wollte. Das war politisch klug, aber wie gesagt, Jerusalem gehörte ihnen noch gar nicht. Die Frage, die ich mir gestellt habe hier im Hintergrund auch ist, hieß Jerusalem damals schon so bei den Jebusitern, das war noch nicht eine israelische Stadt, hieß Jerusalem damals schon Jerusalem? Jerusalem bedeutet ja Jeru gleich Gründung und Salem gleich Frieden. Also Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Also die Friedensbegründung, könnte man sagen, das Fundament des Friedens. Hieß es damals schon so? Das wissen wir nicht. Zumindest in der Zeit des Melchisedek und Abrahams, da hieß diese Stadt Salem. Und Salem heißt ja Frieden bei den Arabern heute auch noch. Salam. Auf jeden Fall hatte diese Stadt einen prophetischen Namen. Und dieser prophetische Name, Gründung des Friedens, ist nach wie vor kaum zu glauben, dass das die Stadt des Friedens sein soll. Diese Stadt Jerusalem ist über 30 Mal zerstört worden und einmal mehr aufgebaut wurde. Also sonst existierte sie ja heute nicht. Und diese Stadt, so wissen wir, wird eines Tages die Stadt, oder sie ist es immer schon gewesen und wird es auch bleiben, die Stadt des großen Königs, des Friedensfürsten Jesus Christus, Yeshua HaMashiach. Wenn das Reich Gottes, das Friedensreich Jesu Christi hier aufgebaut wird, dann wird es von Jerusalem ausgehen. Da muss ich leider alle enttäuschen, die meinten, das wäre Moskau oder auch Washington. Weder noch, auch Berlin ist es nicht, sondern Jerusalem ist die Gründung des Friedens. Jerusalem ist die Stadt des Friedens und die Stadt des großen Königs. Hatte Jahwe David seine Wahl offenbart oder woher wusste er, dass es diese Hauptstadt sein sollte? Nun, das wissen wir auch nicht. Aber was wir wissen ist, dass Gott schon vor Zeiten schon längst erwählt hat, dass Jerusalem der Ort sein sollte, wo er seinen Namen wohnen lassen wollte, wo er sein Haus bauen würde. Das war klar. Ein kurzer Exkurs noch zu Jerusalem. Also ich bin ja richtig voll, wenn ich über Jerusalem nachdenke, dann schlägt mein Herz einfach schneller und ich bin so drin in der Materie, weil ich diese Stadt einfach liebe. Und ein kurzer Exkurs zu Jerusalem. Seit dieser Zeit damals, als es Hauptstadt von Davids Reich geworden ist, ist Jerusalem seit 3000 Jahren, also das war ja damals 1000 vor Christus und jetzt nach 2000 Jahre danach, über 3000 Jahre ist Jerusalem die Hauptstadt Israels. Und wer Gegenteiliges behauptet, ob das die Moslems sind, die es natürlich nicht wahrhaben wollen, ob das die UNO ist, die mit ihrem Rumgeeierer, anders kann man das nicht sagen, sich zu den Moslems stellt, obwohl das ganz eindeutig ist, Gegenteiliges bewiesen werden kann. Wer Gegenteiliges behauptet, so habe ich das einmal hier aufgeschrieben, der ist ein Geschichtsbanause. Der hat keine Ahnung von Geschichte. Tut mir leid, es ist so. Als vor 10 Jahren circa nicht genehmigte Grabungsarbeiten am Tempelberg durchgeführt wurden, also man muss sich ja vorstellen, die Stadt ist 3000 Jahre alt. Normalerweise geht man da, wenn man irgendwie Ausgrabungen durchführt, geht man mit Pinsel und mit so einem Puster dran, dass man Sand und alle Körner wegpustet und dann sauber wischt oder mit Wasser sauber wegspült anderes und dass man Dinge halt entnehmen kann, weil das archäologisch unheimlich kostbar ist. Dort am Tempelberg, wo das Kostbarste mit unterliegt, was man sich vorstellen kann, archäologisch gesehen, da haben die Moslems angefangen mit schwerem Gerät, mit Radladern und Baggern zu arbeiten und haben LKW-weise, tonnenweise das, was sie ausgebaggert haben, was 3000 Jahre alt ist, muss man immer im Hinterkopf behalten, haben sie einfach weggefahren und ins Kidron-Tal gekippt. Glücklicherweise kam ein Professor vorbei von der Hebräischen Universität und hat das gesehen, dass dort unschätzbare Werte liegen, einfach so auf der Straße, die kein Mensch vorher gesehen hat, weil es war ja vom Status nicht erlaubt, dass Israelis am Tempelberg Grabungen durchführen. Und nun ist es für jedermann offen, liegt das im Kidron-Tal. Und dann hat man sehr, sehr viele Volontäre gehabt und sehr, sehr viele Freiwillige, die dann halt in mühevoller Kleinarbeit das alles gesiebt und gewaschen, gereinigt haben. Und da kamen unschätzbare Werte hervor. Und eins ist klar, dass ab diesem Moment keiner bestreiten kann, dass dort der Tempel stand. Denn es waren alles nur jüdische Dinge, die man gefunden hat, also archäologische Funde und nichts anderes. Trotzdem behaupten die Araber Haram el-Sharif, also das edle Heiligtum, und sie sprechen nicht vom Tempelberg, sondern von Haram el-Sharif. Und die UNO plappert es ihnen einfach nach, weil sie halt mit den meisten dort im Nahen Osten halt Frieden haben wollen mit den Arabern. Und sie sagen sie das einfach, plappern sie nach. Obwohl es 100.000 Beweise gibt, die Gegenteiliges belegen, dass der Tempel der Juden auf dem Berg Zion stand. Und wir werden es nächstes Mal ja auch in der Bibelstunde durchnehmen. Kapitel 7, da geht es darum, dass David einen Tempel bauen will, aber sein Sohn Salomo darf ihn erst bauen, weil er ja Blut an seinen Händen, weil er ein Kriegsmann war und Blut an seinen Händen hatte. Übrigens auch nochmal gesagt, von wegen die drittheiligste Stätte des Islam, im Koran wird Jerusalem mit keinem einzigen Wort erwähnt. Jerusalem ist im Koran nicht existent. Aber im Judentum und im Christentum dreht sich eigentlich alles nur um diese Stadt. Im Christentum vielleicht noch etwas weniger als beim Judentum, weil viele Christen halt mit Rom verbunden sind, mit der größten Kirche, die es gibt. Aber Christentum kennt seine Wurzeln in Jerusalem. Und die Juden, die sprechen nur über ihr Heiligtum und über Jerusalem. Wie auch immer, Jerusalem war eine gut befestigte Stadt, kaum einnehmbar. Und deshalb hatten diese Leute, die dort oben auf der Mauer standen, ihren Spott mit Davids Vorhaben. Und sie sagten, Blinde und Lahme, wenn die hier oben stehen würden, die könnten die Stadt auch verteidigen. Nun, die Stadt liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. Von 3 Tälern umschlossen, also von einer Seite Kidron-Tal, auf der unteren Seite ist es das Hinnom-Tal und dann ist noch ein kleines Tal. Und überall muss man quasi durch dieses Tal auf eine Höhe ansteigen. Die Stadt ist fast nicht einnehmbar. Und David wendet hier einen Motivationstrick an. Er sagt, er hatte ja viele Helden um sich und er sagte, derjenige, der schafft, durch den Wasserschacht einzusteigen und nach oben zu klettern und uns die Türen öffnet und wir die Stadt einnehmen können, der ist unser Superheld, der ist dann der Sieger und der wird mein Hauptmann sein. Und Joab ist Sieger. Übrigens, dieser Schacht ist heute auch gefunden, aber nicht heute, aber in der näheren Vergangenheit gefunden worden und er ist tatsächlich ziemlich steil und kaum zu besteigen, aber ja, was die Bibel sagt, das stimmt, der Joab hat es dann auch geschafft. Die Stadt wird erobert und heißt ab diesem Moment Stadt Davids und David baut diese Stadt aus, südlich vom Tempelberg. Also wenn man heute da steht, von Osten hin auf die Altstadt schaut, dann sieht man den Tempelberg und darunter, also südlich des Tempelberges, liegt dann die Stadt Davids. Und dort hat man heute auch den Palast Davids, König Davids, entdeckt und eine merkwürdige Aufschüttung. Eine Aufschüttung, das ist so ein Wall vor der eigentlichen Mauer, die um Jerusalem, um die Altstadt, also um die Stadt Davids herum war. Und das ist vermutlich der Millo, so genannt hier auch bei uns in dem Text. Der Millo, 450 Meter lang und 275 Meter breit und eine stufenartige Erhebung, wo man erstmal drüber musste, um gegen die Stadt kämpfen zu können. Und dann stand man natürlich nochmal vor der eigentlichen Mauer, also ziemlich uneinnehmbar. Gut, David erobert Jerusalem. Davids Königtum wird anerkannt. Das ist der nächste Punkt. Kapitel 5, 11 und 12. Und Hiram, der König von Tyros, sandte Boten zu David mit Zedernholz, dazu Zimmerleute und Steinmetzen, dass sie David ein Haus bauen sollten. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hat, um seines Volkes Israel willen. Geschenke nimmt man ja immer gerne, ob das früher war oder heute, also wer etwas geschenkt bekommt, der nimmt das ja gerne. Und die Könige früher, vor allen Dingen, wenn sie gesalbt wurden, eingesetzt wurden und andere sich mit ihnen gutstellen wollten, andere Könige und Königreiche, dann gab man ihnen Geschenke. Und so baut man einen Palast, ne? Also da stehen die Handwerker vor der Tür und sagen, hier sind wir würden gerne einen Palast für König David bauen. König Hiram hat sie dann dahin geschickt und ja, er war auf gute Nachbarschaft aus. König Hiram war wahrscheinlich auch sehr, sehr jung auch noch, weil wahrscheinlich ist er auch gerade erst König geworden und ihm war sehr wichtig, mit König David also in guter Nachbarschaft zu leben. Denn, und das war nicht ganz so selbstlos von Hiram, denn Tyros ist ja eine Stadt am Meer gewesen und quasi nur eine Stadt, ein Stadtkönigtum. Und Tyros war auf die Versorgung aus dem Land Israel angewiesen, also auf den Ertrag des Feldes, der Ernte, also auf die Bauern Israels angewiesen. Von daher war Hiram auch bestrebt, David zu helfen, wie er nur konnte. Und später übrigens auch beim Tempelbau bringt er auch sehr viel. Er bringt das ganze Holz aus dem Libanon und bringt darunter bis nach Jaffa, bis nach Joppe, so heißt es in der alten Schrift, und bis nach Jaffa. Und dann von dort wird es dann hochtransportiert zum Tempelplatz nach Jerusalem, um dort verbaut zu werden. Und in dem allen sieht David den Segen Gottes. Den Segen als ein Beweis, dass Gott sein Versprechen hält. Der Segen des Herrn allein macht reich. Nächster Punkt, Davids Familie wird größer. Auch das ist ein Segen, oder? Ja, aber eigentlich nur bedingt, muss man sagen. An der Stelle, Achtung, das hatte so seine Tücken. Kapitel 5, 13 und 16. David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Diese sind die Namen der Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren sind. Shamua, Shobab, Nathan, Salomo, Jibha, Elishua, Nefek, Jafia, Elishama, Eljada und Eliphelet. Ja, interessante Namen. Aber worauf ich eigentlich hier eingehen möchte, ist, es ist ja schön und es ist ja ein Segen vom Herrn und ich freue mich auch so über unsere Enkelkinder, Kinder und Enkelkinder, wenn die Familie wächst, das ist ja schön, das ist ja, kann man ja nur dankbar sein. Aber hier ging es nicht nur um die Kinder, die ihm geboren wurden, sondern er nimmt sich auch mehrere Frauen. Und da stellt man sich natürlich dann schon die Frage, ja, kommst du mit einem klar? Und das nicht genug, also nicht nur Frauen, sondern auch Nebenfrauen hat er auch noch sich genommen. Alles zusammen, muss man sagen, ein sehr schlechtes Vorbild für seine Kinder, für Salomo. Der hat es nämlich dann noch weitergetrieben. Also das waren ja dann nicht genug für ihn, sondern er hatte da 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Also verrückt, verrückt viel. Hatte Gott nicht auch etwas zu Frauen des Königs gesagt? Da war doch was. Im Königsgesetz Kapitel 5. Mose, Kapitel 17, da heißt es, er soll auch nicht viele Frauen nehmen, er, der König, dass sein Herz nicht abgewandt werde und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Seht ihr, und das taten die beiden, also wie der Vater, so der Sohn. Also bei Salomo war es ja so, dass Kupfer überhaupt keinen Wert hatte. Da hat man ja quasi die Straßen tapeziert. Und Silber war kaum was wert. Und Gold, ja, das ging noch gerade so. Ne? Aber ansonsten nur das Teuerste war gut genug. Also total übertrieben. Und Salomo hängte sein Herz an Silber und Gold, aber auch an Frauen, die er sich genommen hatte. Und David tat das Gleiche. Vielleicht Silber und Gold weniger, aber Frauen nahm er sich und die wendeten irgendwo auch sein Herz ab von dem lebendigen Gott. Zumindest, er hatte Probleme in der Familie, er war kein guter Vater. Er war ein schlimmer, ein nicht gutes Vorbild für seinen Sohn und Thronfolger Salomo. Genau die Warnung, die Gott ausgesprochen hat, damit sie nicht sein Herz abwenden, genau die Warnung trat ein. Jetzt stellt man sich die Frage, ich meine, Gott hat es doch klar gesagt, oder? Gab es da Zweifel? Kannst du lesen? Kannst du nachlesen? Ja, also ist so, ganz einfach, steht da so. Gottes Wort war klar, aber David war an der Stelle, glaube ich, einfach nur Mensch. Und er verhielt sich so menschlich, wie wir uns auch oft verhalten, eben menschlich. Und er musste später auch die Folgen tragen. Es gibt drei Gefahren für geistliche Leiter. Das habe ich früher schon von verschiedenen Predigern gehört und Leitern. Und das kann ich nur selber bestätigen. Also das ist immer die Gefahr schlechthin, wo wir aufpassen müssen. Gefahren für einen geistlichen Leiter sind auf der einen Seite Frauen, auf der anderen Seite Macht und auf der anderen Seite Geld. Ja? 1. Johannes 2, Vers 16, da heißt es, denn alles, was in der Welt ist, des Fleischeslust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, auch wieder drei, und genau diese gleichen drei Elemente sind hier angesprochen, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Nein, am Anfang war es nicht so, dass ein Mann mehrere Frauen haben konnte. Auch bei den Königen sollte es nicht so sein. Am Anfang gab es einen Adam und eine Eva. Und das hatte Gott sich so gedacht. Und das war die Schöpfungsordnung und das war gut so. Eine Liebes- und Lebensbeziehung zwischen Mann und Frau, zwischen einem Mann und einer Frau, muss man genauer sagen, für die gesamte Lebensdauer. Vielleicht war es aber nicht nur der einzige Grund, dass David hier mehrere Frauen genommen hat, weil er einfach schwach geworden ist, sondern vielleicht war das auch der Grund der Festigung der Königsherrschaft. Denn damals war es durchaus üblich und ich glaube auch bei Michal war es so, dass König Saul, also der Vorgänger von David, ihm seine Tochter gegeben hat, weil er Intrigen gegen David vorhatte. Damit David ihm nicht weglaufen kann, hat er ihm seine Tochter gegeben, sozusagen sich abgesichert durch seine Tochter. Das war damals üblich, so eine Zweckehe. Auch Salomo zum Beispiel später heiratet ja eine Tochter des Pharao. Warum tut er das? Damit er freien Rücken hat nach Ägypten, dass da keiner kommt, der ihm gefährlich werden kann. Kann auch das der Grund gewesen sein. Aber wie auch immer, trotzdem ist es falsch. Gott hätte Davids Macht und Königtum auch anders festigen können als durch eine Zweckehe. Aber wer nicht hören will, der muss halt fühlen. Eine weitere Episode, die hier erwähnt wird, von Vers 17 bis 25, Davids Siege über die Philister. Als die Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt, dass man David als König über Israel gesalbt hatte, zogen sie alle herauf, um sich David zu bemächtigen. Sobald das David erfuhr, zog er hinab nach der Bergfeste. Aber die Philister kamen und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn und sprach: Soll ich hinaufziehen gegen die Philister? Wirst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu David: Zieh hinauf, ich werde die Philister in deine Hand geben. Und David kam nach Baal-Perazim und schlug sie dort und sprach: Der Herr hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen. Daher nannte man den Ort Baal-Perazim. Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück. David aber und seine Männer nahmen sie mit. Die Philister aber zogen abermals herauf und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte, man könnte sagen, abermals den Herrn, der sprach: Du sollst nicht hinaufziehen ihnen entgegen, sondern komm von hinten über sie, dass du sie angreifst vom Barkerwalde her. Und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Barkerbäume einhergeht, so eile, denn dann ist der Herr ausgezogen vor dir her, sie zu schlagen, das Heer der Philister. David tat, wie der Herr ihm befohlen hatte, und schlug die Philister von Gibeon bis hin nach Gesa. Übrigens, das ist genau die gleiche Stelle, die der König Saul bei seinem letzten Kampf verloren hatte. Also als er starb und Jonathan und sein anderer Sohn gestorben sind auf dem Schlachtfeld, da haben sie genau diesen Ort verloren. Von Gibeon bis nach Gesa. Interessant, König Hiram auf der einen Seite akzeptiert die Königsherrschaft von David, die Philister tun das nicht. Warum nicht, könnte man fragen. Die hatten doch Gott, den Gott Davids, mehrmals erlebt, oder? Sie hatten sogar die Bundeslade da und haben gesehen, wie ihr Götze immer umgekippt ist und immer kaputt gegangen ist, weil er vor der Bundeslade stand. Er musste sich quasi verneigen, der Götze, was er ja gar nicht konnte. Und deshalb ging er kaputt. Warum? Die wussten das doch alles, die Philister. David hatte doch oft gegen sie gekämpft. Und wenn man nur an Goliath und an den Kampf damals denkt, sie hatten noch immer verloren. Und sie haben doch gesehen, dass der Gott Jahwe stärker ist als ihre Götter. Wir wissen es nicht. Vielleicht wollten sie einfach die Vorherrschaft haben in Judäa. Vielleicht war ihr Bereich zu klein. Vielleicht mussten sie einfach Krieg führen. Früher, das steht ja in der Bibel so in einem Nebensatz, im Frühlingszeiten, sage ich mit meinen Worten, in der die Könige in den Krieg zu ziehen pflegten. Dann denkt man nur, hallo, wisst ihr, was da steht? Das war üblich, in Krieg zu ziehen. Vielleicht wie heute. Nein. Vielleicht wollten sie die Vorherrschaft. Es ist ihnen aber ordentlich misslungen. Vielleicht war es aber einfach nur ein Gegenspiel von dem Satan, der nicht haben wollte, dass Gottes Plan zur Vollendung kommt. Ebene Rephaim, das ist eine Hochebene in Judäa. Und vermutlich war David noch in Hebron, deshalb heißt es ja, soll ich hinaufsteigen und gegen sie ziehen. David tut das, was er oft getan hat. Er befragt den Herrn. Und das haben wir wir haben schon x-mal in 1. Buch Samuel gesehen, dass es darauf ankommt und dass David das immer wieder richtig gemacht hat, fast immer richtig gemacht hat. Wenn er es nicht richtig gemacht hat, dann hat er eine große Katastrophe erlebt. Hier tut er das einzig Richtige. Er befragt den Herrn: Soll ich hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und mit Gottes Beistand durchbricht er seine Feinde, so wie Wasser durchbricht, so heißt es hier in dem Text. Und deshalb nennt man diesen Ort Baal Perazim, das heißt Herr der Durchbrüche. Eine klare Frage, die er gestellt hat und eine klare Antwort, die er bekommen hat. Soll ich hinaufziehen? Ja. Wenn wir konkret Gott fragen, befragen, dann können wir ihn auch konkret beim Namen nehmen. Können wir auch genau seine Antwort auch so nehmen, wie er es sagt. Und können uns darauf auch verlassen, dass seine Antwort so konkret wie unsere Frage ist. Siehe auch die früheren Bibelstunden. Ich habe es in meinem Leben so oft erlebt, dass es immer wieder darauf ankam, Gott zu fragen. Aber wenn Gott geantwortet hat, dann konnte man losmarschieren, dann konnte man gehen, weil man wusste, Gott steht hinter dir. Alles, worauf wir uns verlassen könnten, hilft uns doch eigentlich nicht, oder? Die Philister ließen ihre Götzen zurück, auf die hatten sie sich gegründet. Und dann auf einmal waren die weg, das heißt, sie waren nicht weg, die mussten weg, selber weglaufen und ließen die zurück. Und die wurden wahrscheinlich von Israeliten zerstört. Was könnten denn unsere Götzen sein? Ich meine, wir sind ja zivilisiert und viel weiter als die. Wir sind nicht so doof, wie die jetzt damals waren. Also wir haben sicherlich keine Götzen aus Holz und aus Stein. Vielleicht schon irgendwie ein Talisman, unsere Zeit zumindest, wir hoffentlich nicht. Aber was ist mit den Götzen aus der Technik? Das Handy, das wir gar nicht mehr vermissen können. Also ohne Handy können wir gar nicht mehr leben. Habt ihr euch schon mal überlegt, was passiert, wenn Strom ausfällt? Da haben wir ein Problem, oder? Da haben wir ein Problem. Aber vielleicht ist es auch das Problem unserer Götze, der Lifestyle. Ich meine, wer fährt nicht in den Urlaub? Und das am besten im ganzen Jahr. Immer wieder gerne. Wir können es auch leisten. Was sind unsere Götzen? Worauf verlassen wir uns? David verließ sich auf Gott und der hat ihn nicht im Stich gelassen. Aber jetzt sehen wir einen zweiten Versuch. Die Philister wollten das aber nun wissen und greifen noch einmal an. An der gleichen Stelle, und also Hochebene Rephaim. Und was macht David? David kann ja eigentlich jetzt die gleiche Taktik verwenden wie vorher auch, oder? Hat doch da funktioniert, funktioniert jetzt auch, oder? Nein, er fragt Gott noch einmal und das kann ich uns nur empfehlen. Gott ist sehr flexibel, Gott kann heute so und morgen andere Taktik anwenden, aber uns zum Sieg führen und das ist sein Plan. Was macht David? Er fragt Gott und Gott sagt, nee, ziehe nicht hinauf. Und dann sagt, er gibt eine klare Anweisung, komm von hinten über sie. Und wenn du das Rauschen in den Wipfel der Barkerbäume, das war wohl so eine Schonung oder ein größerer Bereich, ein Wald von bestimmten Bäumen, die ich jetzt so nicht kenne, aber die standen da und klar, der Wind, wenn er durchweht, dann hört man die. Das hört man ja bei unseren Eichen und so weiter auch. Aber das war wahrscheinlich noch etwas anderes. Das war wahrscheinlich ein Rauschen, als ob Gott voranzieht, wie damals bei der Bundeslade, wenn er vor Israel in den Krieg gezogen ist. Dann heißt es hier, dann ist der Herr ausgezogen vor dir her. Und das tut David genauso, wie er es gesagt bekommt. Und er fährt einen großartigen Sieg ein, von Gibeon bis nach Gisa, das sind 25 Kilometer, was er die verfolgt und sie quasi aus dem Land Juda oder aus dem Bereich Judäa und Samaria vertreibt. David gewinnt das zurück, hatte ich ja eben schon gesagt, was Saul im letzten Kampf verloren hatte. Auch welch ein Segen. Der Segen des Herrn allein macht reich. Und dann, damit komme ich zum letzten Punkt, aber der hat es in sich, der ist noch etwas länger. Dann holt David die Bundeslade zurück. Die Verse 1 bis 23, aber ich lese nicht alle. Und David versammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs führten den neuen Wagen. Und als sie mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf den Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, da tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen. Mit Liedern, mit Harfen, mit Psalter und Pauken und Schellen und Zimbeln. Und als sie zu Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er starb bei der Lade Gottes. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte Peretz Usa, bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gatitas. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gatitas. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Also das war der erste Versuch, den David da an den Tag gelegt hat. Er versucht, die Lade zurückzuholen. Nun, sie hatten ja die Lade verloren, als sie gegen die Philister gekämpft haben und zur Zeit von Eli und seinen Söhnen. Und da wurde ja die Bundeslade entwendet. Und in der Folge fielen alle Götzen der Philister immer wieder in deren Häusern, in deren Palästen, die man für die gebaut hat, vor der Bundeslade nieder und verneigten sich und waren ständig kaputt. Daraufhin gab man sie wieder, die Bundeslade, zurück an Israel, weil man an der Stelle einfach gesehen hat, dieser Gott, Jahwe, ist mehr als unsere Götzen. Aber sie kamen nicht mehr in die Stiftshütte zurück, nach Shiloh, sondern 75 Jahre vermutlich, wird angenommen, war sie bei Privatpersonen untergebracht. Also sozusagen abholbereit, bei einer Person abgestellt. Und zuletzt war sie bei Abinadab. Und dieser war kein Priester. Das muss man auch an der Stelle sagen. Nun fällt es David ein, er hatte ja die Stadt Davids erobert und jetzt wollte er sozusagen die Herrlichkeit des Herrn zurückholen nach Jerusalem, in seine Hauptstadt und den Herrn damit ehren. Und er macht einen gewaltigen Aufmarsch. 30.000 Mann aus allen Stämmen, die ältesten und die verantwortlichen Personen. Ein riesiges Orchester mit Pauken und Trompeten, würde man sagen, aber da war noch viel mehr als Pauken und Trompeten. Schellen und Zimbeln, alles war dabei. Und da heißt es hier auch, David tanzte vor Freude, als der Zug sich in Bewegung setzte. David ging vorne weg, der König, und tanzte. Aber Achtung, das war nun ein ganz anderer Tanz, muss ich diejenigen enttäuschen, die jetzt das vielleicht auf unseren heutigen Tanz beziehen würden, als das, was wir heute haben. Ein anderer Tanz und eine ganz andere Motivation. Er wollte hier durch diese ästhetische Choreografie, würde ich mal sagen, wollte er einfach Gott ehren. Und wir werden es nachher noch sehen, er wollte selbst immer kleiner werden und wollte Gott immer größer machen. Und er war so voller Freude, dass er mit großen Pauken und Trompeten hier die Lade zurückholen konnte. So weit, so gut, könnte man sagen. Nun macht David aber 2 Fehler, die folgenschwer sind. Erstens, wir lesen nirgendwo, dass er den Herrn befragte. Er fragt nicht den Herrn danach. Aber muss er das denn? Ich meine, er will doch die Lade des Herrn zurückholen nach Jerusalem. Das ist doch nur richtig und gut, oder? Das ist doch kein Krieg. Da geht es nicht um die Philister oder sonst wer. Also hätte er da fragen müssen? Nun, ich glaube schon. Er dachte, es wäre nur etwas Gutes. Aber trotzdem hätte er fragen sollen. Denn eine Anwendung auch für uns, was sinnvoll erscheint und was allen gefällt, wo nach unserer Leute oder unserer Umgebung den Kopf nicken und sagen, das ist gut, das mach mal. Nicht alles, was sinnvoll erscheint und was allen gefällt, muss der Wille Gottes sein. Das kann etwas ganz anderes sein. Und das musste David hier feststellen. Der zweite Fehler, den er getan hat, die Bundeslade wurde gefahren. Sie musste aber von den Priestern, von einem speziellen Haus der Priester, musste er von den Kehatita, musste sie getragen werden. Das stand auch im vierten Buch Mose. Und da steht es in Kapitel 4, Vers 15, wenn nun Aaron, also beim Aufbruch sozusagen, wenn sich das Volk in Bewegung wieder setzen sollte in der Wüstenwanderung, wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Heeres dies alles ausgerichtet und das Heilige und all sein Gerät bedeckt haben, dann sollen die Söhne Kehat, die Kehatita also, kommen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heilige, ich habe hinzugefügt, die Bundeslade, sie sollen das Heilige selbst nicht anrühren, dass sie nicht sterben. Das waren die zwei Fehler. Hätte David Gott befragt, bestimmt hätte Gott ihm gesagt, du pass mal auf, das geht so nicht. Denn einen neuen Wagen mit Ochsen davor oder mit Rindern davor, das, so haben die Heiden ihre Götter mobil gemacht. Der Gott Israels wollte aber nicht auf einem Wagen fahren, sondern er hat ganz eindeutig gesagt, er muss getragen werden, die Bundeslade. Also sozusagen das Vermächtnis, das Gott mit dem Volk getan hat, den Bund, den er geschlossen hat, diese sollte getragen werden. Und da war es ganz genau vorgegeben, was zu tun ist. Hätte er Gott gefragt, hätte Gott ihn gewarnt. So kam es zur Katastrophe. Die Rinder gleiten aus. Usa, ein sehr, sehr aufmerksamer junger Mann, versucht noch zu helfen und packt an und fällt tot um, als ob er in die 380-Volt-Leitung gepackt hat. Auf der Stelle war er tot. Aber Gott hatte doch klar gewarnt davor. Sie sollen sie nicht anrühren, hatte Gott gesagt. Sollte das, was Gott gesagt hat, nicht Gültigkeit haben? Panik bricht aus. Selbst David, so heißt es hier, fürchtet sich vor dem Herrn an diesem Tage. Interessant. Er, der den Herrn so gut kannte, der ihn so oft erfahren hatte, der es sogar selber gesagt hat, mit meinem Gott, da kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott ist nichts unmöglich, mit anderen Worten. Er fürchtet sich vor dem Herrn. Nun, die Feier findet ein jähes Ende. David will sie nicht mehr haben, denn die Ehrfurcht vor Gott wurde zur Furcht vor Gott. Und das ist ein gravierender Unterschied. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben, keine Furcht vor Gott zu haben, wie es David damals hatte, sondern wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben, aber das sollten wir in gutem Maße haben. Ehrfurcht ja, Furcht nein. Die Lösung für David war das Haus Obed-Edoms aus Gat. Warum gerade der? Wir wissen es nicht. Vielleicht war er da in der Nähe, wohnte er dort. Oder vielleicht hatte er keine falsche Angst. Vielleicht hatte er nur Ehrfurcht vor Gott, aber keine Angst vor Gott. Und dann heißt es hier, so blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Auch wieder in Erinnerung gerufen. Hier wird der Segen Gottes sichtbar, spürbar. Nun, ich meine, klar, der Mann fuhr nicht am nächsten Tag mit einem Rolls-Royce da durch die Gegend. Das konnte er wahrscheinlich nicht. Aber wer sagt denn, dass als ein Rolls-Royce oder dass materielle Werte Segen sind? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Kann sein, dass materielle Werte das Gegenteil von Segen sind. Und immaterielle Werte, die du nicht kaufen kannst, die keiner kaufen kann, sind vielleicht gerade dann Segen des Herrn. Und ich glaube, das hat er erlebt, Obed-Edoms, Edom. Und noch was wir hier feststellen müssen, ist, das Werk Gottes muss auf seine Art und Weise getan werden. Gott hat einen genauen Plan, damals im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, in der Gemeinde. Gott hat einen genauen Plan, auch für deinen und meinen Dienst. Gott will, dass du das in dieser Art und Weise machst und nicht in einer anderen Art und Weise. Im Neuen Testament und im Alten Testament geschah in der Gemeinde Gottes immer das, was er sagt. Sonst ist es eine Anmaßung. Und ich könnte jetzt Beispiele über Beispiele nennen, will ich gar nicht tun, dafür ist die Zeit zu kurz und zu schade. Aber sonst ist es eine Anmaßung. Wer behauptet, er hätte in der Gemeinde etwas zu sagen, das ist sehr, sehr gefährlich und das ist absolut gegen Gott gerichtet, gegen den Herrn der Gemeinde. Gott ist heilig, das wissen wir. Sogar dreimal heilige Gott, das wusste David und wir auch. Aber oft vergessen wir das. 2. Samuel 12 bis 13. Und es wurde dem König angesagt, dass der Herr Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Und als die Träger, ja, Achtung, jetzt haben sie es kapiert, als die Träger mit der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Stier und ein fettes Kalb. David will diesen Segen, den der Obed-Edom bekommt, auch haben. Er ist ja nicht dumm. Er will auch gesegnet sein vom Herrn. Und er will den Segen für ganz Israel haben. Und er startet einen zweiten Versuch. Genauso gigantisch wie der erste. Aber er hatte eins gelernt. Nun wurde die Bundeslade von Priestern, und zwar getragen, nicht auf einem Wagen gefahren. Und er macht einen großen Aufmarsch mit Orchester und Reigentanz. Und nach dem Opfern, die Opfern, die er alle durchgeführt hat, und nachdem er die Bundeslade in das Zelt gestellt hatte, da gibt er noch dem Volk eine Segensgabe weiter. Jede Menge Fleisch und alle möglichen Kuchensorten. Also denen ging es da wirklich gut, möchte man meinen. Aber eine Anwendung wieder für uns ist, der Segen, den David bekommen hat, hat er nicht einfach für sich behalten. Sondern der Segen, das ist ganz wichtig, damit der Segen fließen kann, muss er kanalisiert werden, muss er weitergeleitet werden. Er gibt einen Teil dessen weiter, was er bekommen hat von Gott. Er kanalisiert den Segen und er bekommt neuen Segen dazu. Der Segen des Herrn fließt oft erst, wenn auch wir andere segnen, das heißt mit anderen teilen lernen. Vielleicht jetzt auch während des Ukraine-Kriegs, wenn wir andere aufnehmen, wenn wir Dinge abgeben, die wir vielleicht auch nur nutzen könnten, aber ja, andere können es einfach besser gebrauchen. Und ja, der Segen kann dann auch wieder nachfließen und das ist ganz wichtig. Und jetzt komme ich zu einem letzten kleinen Episode, ein privates kleines Nachspiel von König David, als er nach Hause kommt. Da heißt es in Vers 20 bis 23, als aber David heimkam, seinem ganzen Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen und sprach, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Männer entblößt hat. Wie sich die losen Leute entblößen. David aber sprach zu Michal, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Er wollte, dass Jahwe groß gemacht wird. So haben wir es ja eben gelesen. Er wollte, dass er kleiner wird und Jahwe größer wird. Deshalb auch dieser Reigentanz, diese Choreografie, die er da an den Tag legt. Er wollte seine Freude mit anderen teilen. Und deshalb fließt seine Freude sozusagen über und im Reigentanz, den man übrigens mit anderen Männern auch getanzt hat und nicht mit Frauen und Männern, also nicht gemischt, sondern mit dem gleichen Geschlecht. Und er führt diesen Reigentanz auf, um den Gott Israels zu ehren. Ich meine, ist eine Art und Weise, die wir vielleicht heute nicht so praktizieren, aber muss ja auch nicht alles praktiziert werden, was damals so üblich war. Verkehrt wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, denn es steht ja in der Bibel und es steht ja auch nicht, dass es verkehrt war, von Gott so gesehen wurde. David wollte, und das war ganz wichtig, und das war die Motivation seines Tanzens. David wollte in seinen Augen noch geringer werden, noch kleiner werden. Und das erinnert mich an Johannes den Täufer. Er wollte also keine Selbstinszenierung, keine Selbstdarstellung, wie man es heute beim Tanzen tut. Und eine Anwendung für uns: sind wir auch immer auf die Verherrlichung Gottes aus? Ich denke zum Beispiel an etwas, was wir sehr, sehr häufig tun. Wenn wir für Kranke beten, sollte unser Blick da auf ein Wunder gerichtet sein? Oder sollte unser Blick da auf die Verherrlichung der Macht Gottes gerichtet sein? Denn wenn es ein Wunder gibt, dann kommt das von ihm. Also, was wollen wir im Mittelpunkt stehen haben? Das Wunder oder den Gott, Jahwe, der hinter dem Wunder steht, der Unmögliches möglich macht? Wir sollten, wenn wir für Kranke beten, sollten wir immer im Blick behalten, dass wir die Verherrlichung Gottes, dass wir auf die Verherrlichung Gottes ausgerichtet sind. Es kann ja sein, dass eine Krankheit, die jemand hat, die ich vielleicht auch selbst hatte oder bei mir tatsächlich war, die ich hatte. Es kann ja sein und es ist so, dass dadurch der Herr gelobt und gepriesen werden sollte. Denn er hat ja das Wunder getan, nicht jemand anders. Johannes und David hat es genau richtig erkannt. In Johannes 3, Vers 30 heißt es: er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das war seine Motivation, die er auch bei dem Reigentanz an den Tag gelegt hat. Aber Michal, was ist mit Michal? Michal, seine Frau, sie provoziert schrecklich. Sie ist schrecklich sarkastisch zu David und sagt: wie hast du dich denn als König da benommen? Ein Indiz dafür, so glaube ich zumindest das zu sehen, dass es nur eine Zweckehe war, dass es keine Liebesheirat war, sondern eine Zweckehe. Und ja, jetzt war sie auch aus ihrer Ehe herausgerissen durch den Abner, ja, das hatten wir ja schon mal gelesen. Und ihr Vater und ihre Brüder waren tot. Und jetzt, ja, jetzt zeigt sie, was wahrscheinlich in ihrem Herzen ist. Es war nur eine Zweckverbindung und ja, Saul wollte ja wahrscheinlich nur seinen Schwiegersohn an ihn binden, an seine Dynastie binden und sie zu festigen. Und dann heißt es hier ganz einfach, also wir wissen nicht, warum sie das tat. Wir wissen auch nicht, was dann geschah. Wir wissen nur, dass sie kinderlos bleibt, vielleicht unfruchtbar geblieben ist. Es scheint so zu sein. Die Frage ist, warum ist sie denn unfruchtbar geblieben? Weil sie die Unwahrheit sagte? Kann sein, denn das stimmt nicht, was sie sagte. David hatte sie nicht entblößt, was sie sagt, dass er getan hat. In Vers 14 können wir es ja lesen. Er hatte einen Priesterschurz an. Und ja, wir wissen es nicht, weil sie nicht Gott die Ehre gegeben hat, kann auch der Grund gewesen sein. Die Lade des Herrn kommt zurück und sie hat das Einzige, was sie tut, ist nicht darüber zu freuen, sondern sie versucht den König, der sie zurückgebracht hat, versucht sie zu diskreditieren und schlecht zu machen in ihren Augen. Folge: Gott wendet seinen Segen von ihr ab. Auch darin erkennen wir, der Segen des Herrn macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. An dem Segen des Herrn, und damit komme ich zu der letzten Folie auch, die wir jetzt zusammengefasst, der Segen des Herrn allein macht reich. David wird König über Israel. David erobert die Stadt Davids. Davids Königtum wird anerkannt. Davids Familie wird größer, obwohl das mit Problemen behaftet ist. Davids Siege über die Philister werden uns hier geschildert. Und David holt die Bundeslade zurück, da wo sie hingehört, nach Jerusalem. Ich hoffe und denke, dass wir uns da auch einiges für uns entnehmen können in unserem Leben, was David richtig oder was er falsch gemacht hat. Auf jeden Fall können wir sagen, dass der Segen des Herrn alleine reich macht und nichts andere Mühe hinzutut.